und in denen ich manchmal Mitspieler war, eher auf die Erfolge als auf die Misserfolge konzentriere. Das geschieht nicht so wegen des guten Rufes meines Freundes. Gerade wenn er an das Ende seiner Weisheit gelangt war, entfaltete er seine ganze Tatkraft und Vielseitigkeit, sondern es geschieht, weil die ungelösten Geschichten keinen Abschluss haben, denn da, wo er scheiterte, sind meist auch andere ohne Erfolg geblieben. Dennoch ergab es sich hin und wieder, dass nach seinem Versagen die Wahrheit ans Licht kam. Ich besitze Aufzeichnungen von ungefähr einem halben Dutzend solcher Fälle, und unter ihnen sind die Affäre mit dem zweiten Blutfleck und die Sache, von der ich hier berichten will, diejenigen, die auf das stärkste Interesse rechnen können. Sherlock Holmes betrieb körperliche Übungen kaum einmal um ihrer selbst willen. Nur wenige übertrafen ihn an Muskelkraft, und er war zweifellos einer der besten Boxer in seiner Gewichtsklasse, die ich je gesehen habe. Aber ziellose körperliche Anstrengungen suchte er zu vermeiden. Er betrachtete sie als Kraftvergeudung und nahm sie nur auf sich, wenn es der Lösung einer beruflichen Aufgabe dienlich schien. Dann war er unermüdlich und unverdrossen. Dass er unter diesen Umständen im Training blieb, war beachtlich. Er ernährte sich gemeinhin äußerst karg. Seine Lebensweise war einfach, fast schon enthaltsam zu nennen. Außer dem gelegentlichen Genuss von Kokain hatte er keine Laster und ergriff auch nur zur Droge als Protest gegen die Eintönigkeit des Daseins, wenn die Fälle rar und die Zeitungen unergiebig waren. Eines Tages im Vorfrühling war er so weit entspannt, dass er mit mir im Park spazieren ging. Auf den Ulmen spross das erste blasse Grün, und die klebrigen Kastanienknospen fingen an, sich in ihren fünffingrigen Blättern zu entfalten. 2 Stunden lang streiften wir umher, vorwiegend schweigend, wie es 2 Männern geziemt, die einander sehr vertraut sind. Es war schon fast 5, als wir in die Baker Street zurückkamen. »Verzeihung, Sir«, sagte unser junger Diener, der die Tür öffnete, »ein Gentleman hat nach Ihnen gefragt, Sir.« Holmes sah mich vorwurfsvoll an. »Das hat man von Nachmittagsspaziergängen«, sagte er. »Ist der Gentleman wieder gegangen?« »Ja, Sir.« »Haben Sie ihn nicht hereingebeten?« »Doch, Sir, er wollte warten.« »Wie lange hat er gewartet?« »Eine 30 Minuten, Sir. Der Herr war sehr unruhig, Sir. Ging die ganze Zeit über hin und her. Ich stand draußen vor der Tür und konnte ihn hören. Schließlich trat er auf den Korridor und rief, »Kommt denn der Mann nie?« »Genau das hat er gesagt, Sir.« »Warten Sie doch noch ein bisschen«, sagte ich. »Dann warte ich an der frischen Luft. Ich ersticke hier drinnen. Ich bin bald zurück«, sagte er. »Und damit ist er raus. Ich hätte ihn nicht halten können. Egal, was ich gesagt hätte.« »Gut, gut, Sie haben Ihr Bestes getan«, sagte Holmes, und wir gingen in unser Zimmer. »Es ist aber trotzdem sehr ärgerlich. Ich brauche dringend einen Fall, und das hört sich an, als ob es etwas von Wichtigkeit sei, nach der Ungeduld, die der Mann an den Tag legte.« »Hallo, die Pfeife auf dem Tisch gehört doch nicht Ihnen. Die muss er vergessen haben. Ein schönes Stück aus altem Bruyère mit langem Bernsteinmundstück. Ich frage mich, wie viele echte Bernsteinmundstücke es in London wohl geben mag. Manche glauben, dass eine Fliege im Bernstein Echtheit verbirgt. Dabei gibt es einen Zweig in dem Gewerbe, wo man künstliche Fliegen in künstlichem Bernstein praktiziert. Nun, er muss verstört gewesen sein, wenn er eine Pfeife vergaß, die er offensichtlich sehr schätzt.«
»Woher wissen Sie, dass er sie sehr schätzt?«
»Nun, ich nehme an, die Pfeife hat einmal 7 Schilling 6 Pence gekostet. Sie ist aber, wie Sie sehen, 2-mal repariert worden. Am hölzernen Schaft und am Bernsteinmundstück. Jede dieser Reparaturen...«